Amen. Was würdest du auf die Frage antworten, wenn du auf der Straße zum Beispiel angesprochen wirst, was ist das größte Problem auf dieser Welt? Wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, dann würden sicher folgende Antworten kommen. Natürlich die Kriege auf dieser Welt. Ja, was nie fehlen wird, der Klimawandel. Armut, ansteckende Krankheiten, internationaler Terrorismus, Naturkatastrophen. Und der Wunsch in unserer Welt wird immer lauter. Wir müssen als Weltgemeinschaft zusammenstehen, in immer mehr Bereichen. Durch Corona war es der Gesundheitsbereich, der Sicherheitsbereich. In immer mehr Bereichen wird doch die Frage nach dem starken Mann lauter, der unsere Welt von diesen Problemen lösen kann, der diese Probleme angeht. Und genau das dachten auch damals zur Zeit Jesu viele Menschen in Israel. Sie hatten diese Sehnsucht in sich. Es wird bald der Retter kommen, der Messias, der Gesalbte Gottes, der uns von den Problemen, besonders von den Römern, befreien wird. Und gehen wir noch kurz eine Zeit zurück in die Zeit zwischen Alten und Neuen Testament, so ungefähr zwischen 350 und 50 vor Christus. In dieser Zeit sind viele Messias-Vorstellungen entstanden. Die Erwartungen, wie wird dieser Messias sein, wer wird es sein, das sind einige aufgeführt. Ich werde nicht auf alle eingehen. Was besonders zu sehen ist, schon damals war es so, dass viele den Messias als König Israel erwartet haben. Und das war eine der Hauptvorstellungen, ein kleiner Bereich oder eine Vorstellung, die nur wenig verbreitet war damals schon, dass es ein leidender Messias sein wird. Und zur Zeit Jesu hatte sich das nochmal sehr stark geändert, durch diese Fremdherrschaft, durch die Griechen, dann durch die Römer. Dort war eigentlich die Vorstellung, dass der Messias als König von Israel kommen wird, so die Hauptvorstellung, das war die Erwartung. Selbst in der Apostelgeschichte am Anfang sehen wir, wo die Jünger ihn fragen nach der Auferstehung, wirst du jetzt das Reich für Israel aufrichten? Und ja, wir werden heute sehen, dass Jesus Christus bei seinem ersten Kommen auf diese Erde ein ganz anderes Programm hatte. Einen anderen Auftrag. Es geht heute um seine Geburt. Jesus wird geboren. Und ich lese uns dazu den Bibeltext aus Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Und wer es auf dem Herzen hat, zur Schriftlesung aufzustehen, der kann das jetzt gerne machen. Dort heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Soweit unser Text, ihr könnt euch wieder setzen. Zwei wichtige Punkte können wir in unserem Text erkennen. Erstens, Jesus, Gott will uns retten. Zweitens, Immanuel, Gott ist mit uns. Erstens, Jesus, Gott will uns retten. Unser Text ist einer der beiden Bibeltexte im Neuen Testament, der von der Geburt Jesu berichtet. Auch der Evangelist Lukas berichtet von der Geburt, allerdings viel ausführlicher. Matthäus beschreibt in seinem Evangelium Jesus als König. Und der erste Teil des ersten Kapitels, also der Text, der direkt vor unserem heutigen Bibeltext steht, der zeigt so diesen Stammbaum Jesu. Er zeigt, dass Jesus über seinen nicht leiblichen, aber rechtlichen Vater Josef mit der Königslinie von David verbunden ist. Das ist zugleich auch die Segenslinie, die bis zu Abraham zurückgeht. Das Evangelium fängt an mit Abraham und läuft dann über David, über Josef bis zu Jesus. Und wenn wir dann weiterlesen nach unserem Bibeltext in Kapitel 2, da kommen weise Männer aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und was ist ihre erste Frage? Wo ist der neugeborene König der Juden? Matthäus stellt Jesus als König dar. Matthäus betont aber auch, das, was ich euch schreibe, was ihr hier lesen könnt, das ist kein Märchen. Das sind keine Mythen, das ist keine Fabel. Das sind keine alternativen Fakten, selbst erdichtet. Nein, das ist die Wahrheit. Es ist Geschichte, es ist Gottes Geschichte mit uns Menschen. Sind Tatsachen, die in Raum und Zeit wirklich geschehen sind. Und wir sehen das in unserem Text an zwei Stellen, zugleich zum Beginn unseres Textes in Vers 18. Die Geburt Jesu geschah auf diese Weise und dann in Vers 22, dies alles aber ist geschehen. Ihr Lieben, wir haben hier Gottes wahre Geschichte mit uns Menschen vor Augen. Es war der göttliche Zeitpunkt für sein Eingreifen, der sogenannte Kairos Gottes, für die Sendung des Messias. Und wir sehen das an diesem göttlichen Als. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Und eine Stelle, die auch sehr bekannt ist im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, kann man sich gut merken. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Als die Zeit erfüllt war. Gott griff in die Weltgeschichte ein. Und wir sehen da Gottes Souveränität, das göttliche Zeitmanagement, diesen perfekten Plan, der zu seiner Zeit in Erfüllung kommt. Gott hat die absolute Kontrolle über diese Welt. Er lenkt die Geschichte. Wir erfahren hier von der übernatürlichen, von der göttlichen Herkunft Jesu Christi. Jesu Mutter Maria war mit Josef verlobt und sie waren noch nicht zusammengekommen. Was bedeutet das? Damals war die Verlobung viel verbindlicher als die Verlobung heute in unserer Kultur, hier im westlichen Europa. Der Brautpreis war schon bezahlt, die Verlobungsgeschenke waren gegeben. Und die Elberfelder Studienbibel erklärt das so. Wenn ein Bräutigam dies getan hatte, war in Israel die Ehe rechtmäßig geschlossen, obwohl die Braut noch nicht bei ihrem zukünftigen Mann lebte. Bei der Hochzeit wurde die Frau dann in das Haus ihres Mannes gebracht. Von diesem Augenblick an war die Eheschließung auch persönlich vollzogen. Maria war zu dem Zeitpunkt, von dem wir hier lesen in unserem Text, also juristisch schon Josefs Frau. Das zeigt uns auch dann Vers 19, der spricht davon Josef, ihr Mann. Und in Vers 20 spricht der Engel dann von Maria, deine Frau. Josef und Maria waren noch nicht zusammengezogen. Sie hatten noch keinen sexuellen Umgang miteinander gehabt. Das heißt, das Kind musste wirklich von einem anderen Vater kommen. Was sagt uns der Text? Maria war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und genau diese Erklärung gab der Engel dann später auch dem Josef im Traum. Übrigens, an dieser Stelle werfen Muslime uns Christen oftmals Gotteslästerung vor. Für sie ist es eine Gotteslästerung zu glauben, dass Gott mit einer Frau sexuellen Umgang hatte. Und ja, sie haben recht, solche Gedanken, wie sie übrigens in der griechischen Götterkultur, im griechischen Götterglauben wirklich vorkommen, die sind gotteslästerlich. Aber das glauben wir nicht als Christen. Wir denken und glauben das nicht. Unser Gott hat die ersten Menschen aus Erde geschaffen. Er kann alle Dinge tun. Er kann auch bewirken, dass eine Jungfrau schwanger wird, ohne dass sie mit einem Mann geschlafen hat. Und wir haben im Alten Testament die Geburt Isaaks als schönes Beispiel, als Bild auch für Jesus Christus. Abraham und Sarah waren so alt, sie konnten kein Kind mehr auf natürlichem Wege bekommen. Aber sie hatten dieses feste Versprechen von Gott, ihr beide werdet einen Sohn bekommen. Und genauso wie Isaak nur durch ein Wunder geboren werden konnte, so musste auch der Messias durch ein Wunder geboren werden. Nicht auf menschliche Weise oder durch menschliche Pläne. Jesus Christus kam auf übernatürliche Weise auf diese Welt. Vers 19 zeigt uns, dass wir Menschen nicht in Gottes vollkommene Pläne, in seine Absichten hineinschauen können. Gottes Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind so viel vollkommener als unsere Wege. Josef dachte menschlich, und uns wird sicher genauso gehen. Das Kind ist nicht von mir, also muss es ja von einem anderen Mann sein. Aber sehen wir hier irgendetwas von Eifersucht, von Vorwürfen, von Beschimpfungen, von Racheplänen? Nein, ganz im Gegenteil. Josef liebte Maria, er wollte sie schützen. Er war ein gerechter Mann. Was heißt das? Josef war rechtschaffen. Er war gottesfürchtig. Und das sehen wir zum einen im Verhalten Gott gegenüber. Der Gehorsam von Josef wird auch hier in unserem Text an mehreren Stellen besonders betont. Aber es zeigte sich auch im Handeln Maria gegenüber. Er wollte Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Darum wollte er sie heimlich entlassen. Was bedeutet das? Es ist zunächst wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier nicht verlassen steht. In manchen Bibeln steht verlassen, aber hier ist das Entlassen gemeint. Also Josef wollte sich hier nicht heimlich aus dem Staub machen, Maria mit dem ungeborenen Kind einfach sitzen lassen, allein lassen, so wie es heute leider viele Väter tun und ihre Frau und Kinder sitzen lassen. Nein, das hier ist hier nicht gemeint. Josef wollte Maria heimlich entlassen. Das heißt, er wollte die Beziehung ordnungsgemäß beenden. Josef hatte bei der Entlassung, also bei der Trennung, der Ehescheidung, zwei Möglichkeiten. Und da gab es zunächst die öffentliche Entlassung. Und das hätte ein öffentliches Verfahren, ein Prozess bedeutet, bei dem wäre Maria nicht gut weggekommen. Also auf Ehebruch, Unzucht stand eigentlich die Todesstrafe. Das Problem war nur, die Juden durften diese Strafe nicht vollziehen. Das durften nur die Römer als Besatzungsmacht. Aber Maria wäre dermaßen öffentlich beschämt worden, gebrandmarkt. Sie wäre der öffentlichen Schande, so wie es auch in unserem Text heißt, preisgegeben worden. Schutzlos. Das wollte Josef nicht. Er liebte sie, er wollte sie schützen. Und darum wählte er die zweite Möglichkeit, die private Entlassung. Durch eine stille Übereinkunft mit einem Scheidebrief. Wie im Einzelnen das aussah, weiß ich nicht. Aber heimlich meint hier eher so ohne Angabe von Gründen. Während Josef diese Pläne schmiedete, griff Gott ein. Er schickte Josef eine göttliche Hilfe. Den Engel im Traum. Und wir sehen hier rund um die Geburt Jesu, sowohl hier im Matthäusevangelium als auch im Lukasevangelium, rund um die Geburt Jesu geschieht viel Übernatürliches. Die übernatürliche Welt, die unsichtbare Welt rückt in den Fokus. Wunder geschehen. Und das ist ganz klar, ihr Lieben. Die Ewigkeit brach in unsere Zeit hinein. Gott wurde Mensch. Da ist ganz klar, dass das Übernatürliche in den Blick kam. Und in Vers 20 und 21 sehen wir die Botschaft des Engels. Da ist zunächst die Anrede, schon spannend. Josef wird als Sohn Davids angesprochen. Sohn Davids war eigentlich auch eine Bezeichnung für den kommenden Messias, für den Retter. Josef gehörte, wie wir vorhin schon gehört haben, zur Königslinie von König David. Zweitens war der Auftrag. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Josef, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Nimm Maria zu dir, hole deine Braut nach Hause, deine Frau. Drittens die Begründung, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Der Engel erklärte Josef die Herkunft des Kindes. Josef, kein anderer Mann ist der Vater. Maria war dir treu die ganze Zeit. Der Heilige Geist hat dieses Wunder in Maria bewirkt. Und dann haben wir Vers 21, das ist der Kern des Evangeliums, der Kern unseres Textes, der Kern unseres Glaubens, können wir sagen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Der Engel gab hier eine Prophetie, was der Sohn Jesus tun würde. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das Volk Israel erwartete damals ja den Messias als König, als mächtigen Herrscher, der diese römische Besatzungsmacht vertreiben würde. Und diese Erwartung war grundsätzlich auch nicht falsch. Aber im Alten Testament gibt es ja sehr viele Stellen, die davon reden, dass der Messias als König, als Herrscher, als mächtiger Richter auch kommen wird. Aber es war der falsche Zeitpunkt. Es war auch nicht im Blick, dass der Messias zweimal kommen wird. Beim ersten Kommen, da ging es um die Klärung der Sündenfrage, um die Klärung des Sündenproblems. Und das sollte durch Leiden geschehen, durch diesen leidenden Messias. Schauen wir noch einmal drauf, die Messias-Vorstellungen zur Zeit Jesu. Messias sollte der König von Israel sein und die Realität sah anders aus. Das haben viele nicht verstanden. Es war der leidende Messias. Diese Vorstellung Messias als Priester und Prophet, das gibt es Andeutungen, dass das immer, eigentlich diese Vorstellung auch immer vorhanden waren. Jesus wird zum Beispiel gefragt, bist du der Prophet, der kommen soll? Also erstes Kommen, Klärung der Sündenfrage. Zweites Kommen, Klärung der Machtfrage. Da geht es um das Herrschaftsproblem. Wer hat wirklich die Macht auf dieser Welt? Wer hat die Herrschaft? Und Jesus wird diese zweite Frage bei seinem zweiten Kommen ein für alle Mal klären. Dann wird er sichtbar für alle Menschen wiederkommen. Dann werden sich alle Knie vor ihm beugen und ihn anerkennen müssen. Ob sie jetzt wollen oder nicht, es wird einmal so sein. Jesus, dieser Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Jahwe rettet. Was für ein wunderbarer Name. Und das ist Gottes großes Rettungsprogramm für unsere Welt. Für unsere hoffnungslose Welt. Gott schickte den Retter der Menschheit, unseren Retter. Und da dieses so dieser Kern des Evangeliums ist, dieser Gedanke. Und auch hier in unserem Bibeltext den Kern ausmacht, wollen wir uns dieses Rettungsprogramm jetzt genauer anschauen. Er, nämlich Jesus, wird retten, heißt es. Man könnte auch sagen, nur er, nur Jesus. Wir haben in Apostelgeschichte 4, Vers 12 einen wunderbaren Vers und das ist die Gelegenheit, wo Petrus vor den Obersten, vor den Pharisäern, Hohenpriestern Zeugnis ablegt. Und er sagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Da gibt's keine Diskussion, wenn man das liest. Die Rettung der Menschheit ist Chefsache, Gottes Angelegenheit. Und schon im Alten Testament lesen wir in Jesaja 45, und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter, außer mir gibt es keinen. Zweiter Punkt bei diesem Kern des Evangeliums. Er wird sein Volk retten. Sein Volk, war damit das Volk Israel gemeint? Das griechische Wort Laos, was hier verwendet wird, das spricht in der Tat oft, wenn das Volk Israel gemeint ist. Aber Gott ging es nie nur um ein einzelnes Volk. Gott hatte immer die ganze Welt im Blick. Und in Jesaja 49, Vers 6 steht ein wunderbarer Vers. Da spricht Gott, ja, er spricht, Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Israel war zu wenig. Der Knecht Gottes, der Messias, der sollte ein Licht für die ganze Welt sein. Er sollte der ganzen Menschheit diese Rettung bringen. Noch einmal Jesaja 45. Da geht's in dem Text, den wir vorhin hatten, weiter. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Sein Volk, nur Volk Israel? Nein. Sein Volk sind also Menschen aus allen Völkern dieser Erde. Und wenn wir Offenbarung lesen, dann haben wir dieses wunderbare Bild vor dem Thron Gottes, dass Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen einmal vor seinem Thron stehen werden, ihn anbeten werden, ihn loben werden in Ewigkeit. Was für eine wunderbare Wahrheit, dass Gott alle Menschen im Blick hat. Alle Menschen, die zu ihm umkehren, werden dabei sein. Und drittens, er, Jesus, wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Würde dieser Jesus sein Volk Israel von den Römern erretten? Nein. Dieser Jesus würde sein weltweites Volk von den Sünden erretten. Ein gewaltiger Unterschied. Und genau das, ihr Lieben, hat Jesus getan. Am Kreuz. Dort hing er für deine und für meine Schuld. Dort bezahlte er den Preis, den wir nicht bezahlen konnten. Dort hing er aus Liebe zu mir und zu dir. Er kam auf diese Erde, um zu sterben. Die Krippe war nur der Anfang seines Auftrags. Wenn wir Weihnachten feiern, müssen wir immer weiterdenken an das Kreuz, aber auch an das leere Grab. Sein Auftrag war das Kreuz. Und das führte ihn über die Krippe. Nur Jesus konnte diesen Auftrag ausführen, weil er ohne Sünde war. Nur er konnte uns mit Gott Vater versöhnen. Nur er konnte uns diesen wahren Frieden bringen, den niemand sonst auf dieser Welt bieten kann. Hast du schon diesen Frieden mit Gott? Hast du diesen Frieden in deinem Herzen? Kannst du sagen, ja, ich gehöre diesem Gott. Denn ohne diesen Frieden sind wir verloren. Wenn wir in unseren Sünden bleiben, dann bleiben wir im Tod. Denn die Sünde bedeutet den Tod. Und zwar nicht irgendeinen leiblichen, sondern den ewigen Tod. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich möchte uns zwei Fragen stellen heute. Die erste Frage geht an dich, wenn du noch nicht zum Volk des Messias Jesus gehörst. Dann frage ich dich, willst du zum Volk des Messias gehören? Es ist egal, wo du herkommst. Ob aus Österreich, Syrien, Afghanistan, Iran, Deutschland oder aus irgendeinem anderen Land dieser Welt. Die gute Nachricht ist, du kannst zu diesem Volk des Messias Jesus gehören. Niemand auf dieser Welt ist ausgeschlossen. Und wie geht das? Dafür ist die Rettung von deinen Sünden nötig. Und das geschieht nicht automatisch, sondern nur, wenn du dich zu Gott hinwendest. Wenn du ihm ehrlich deine Sünde bekennst. Wenn du ihn um Vergebung bittest. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter über dein Leben im Glauben annimmst. Wenn du ihm dein Leben anvertraust. Die Kontrolle über dein Leben in seine Hände legst. Vielleicht denkst du, dass du ganz okay bist. Und jetzt im Bild gesprochen, vielleicht denkst du, ich brauche ja nur ein paar Tabletten gegen meine Kreislaufprobleme. Und in uns Menschen steckt dieser Gedanke ja oftmals drin. Ich bin gut oder ich bin dann nicht so schlecht wie die anderen. Ich bekomme mein Leben ganz gut selbst auf die Reihe. Die Probleme, die mir begegnen, die kann ich ganz gut selbst meistern. Yes, I can. Vielleicht bin ich nicht der Heiligste, aber im Vergleich zu anderen Menschen schneide ich doch ganz gut ab, wenn ich da an meinen Nachbarn denke oder meine Arbeitskollegin oder wen auch immer ich zum Vergleich heranziehen mag. Aber nein, in Wirklichkeit reichen diese Tabletten gegen Kreislaufprobleme nicht aus. In Wirklichkeit brauchst du eine Herztransplantation. Deine Lage ist viel ernster. Mit ein paar Tabletten ist es nicht getan. Du bist in großer Lebensgefahr. Unser menschliches Herz ist schwarz vor Sünde. Und da hilft nur noch ein neues Herz. Und diese spezielle Herztransplantation, die kann nicht der beste Herzchirurg dieser Welt erledigen. Das kann nur Jesus machen. Nur er kann dieses schwarze Herz wegnehmen, dieses Herz voller Sünde. Er möchte jedem Menschen auf dieser Welt ein neues Herz geben. Denn wir haben gehört, niemand ist ausgeschlossen. Dieses Angebot gilt wirklich jedem. Lass ihn diese lebenswichtige Operation bei dir durchführen, wenn du noch nicht dieses neue Herz hast, diesen Frieden mit Gott. Und die zweite Frage geht an die, wenn du schon zum Volk des Messias Jesus gehörst, welche Erwartungen hast du an Jesus? Soll Jesus dir zum persönlichen Erfolg verhelfen? Dir in allen möglichen Lagen, wenn du gerade Hilfe brauchst, helfen? Deine persönlichen Wünsche und Träume erfüllen? Ist er vielleicht eine Art Wunschautomat oder ein Glücksbringer? Ganz nett, wenn man irgendwie auch ihn noch dabei hat, kann ja nicht schaden. Oder lässt du ihn wirklich Herr über dein Leben sein? Darf er dein Leben bestimmen? Egal, ob du schon zu Jesus gehörst oder noch nicht. Egal, ob du ihm dein Leben schon anvertraut hast oder nicht. Wir alle dürfen wissen, in Jesus Christus kam Gottes großes Rettungsprogramm auf diese Erde. Jesus, Gott, will uns retten. Zweitens, Immanuel. Gott ist mit uns. Der erste Punkt hat uns gezeigt, wovon wir gerettet werden müssen. Von unseren Sünden. Von dieser Trennung von Gott, vom ewigen Tod. Und der zweite Punkt zeigt uns, wozu wir gerettet werden sollen. Nämlich zur Gemeinschaft mit Gott. In Vers 22 heißt es, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes, geschah wirklich. Sie geschah, damit eine Prophezeiung in Erfüllung ging. Gott hatte schon ungefähr 700 Jahre vorher durch den Propheten diese Prophetie gegeben, dass eine Jungfrau schwanger und einen Sohn gebären würde. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Matthäus fügt in unserem Text noch die Bedeutung hinzu. Das bedeutet Gott mit uns. Wir können hier zwei wichtige Dinge über Gott sehen. Erstens, Gott ist treu. Er hatte diese Prophetie mit der Jungfrau gegeben. Etwa 700 Jahre später erfüllte sie sich. Ihr Lieben, Gottes Wort trifft immer ein. Gott ist treu, er ist absolut zuverlässig, glaubwürdig, wahrhaftig. Auch wenn Menschen uns enttäuschen, Gottes Wort bleibt bestehen. Auf Gott und auf sein Wort können wir uns immer verlassen. Von Josef lesen wir noch, nachdem er vom Schlaf erwacht war, da gehorchte er Gott. Er nahm Maria, seine Frau, zu sich. Er erkannte sie nicht, bis Jesus geboren wurde. Das heißt, er schlief nicht mit ihr. Er hatte keinen sexuellen Umgang. Und so wurde Marias erstgeborener Sohn geboren und Josef gab ihm den Namen Jesus. Damit erkannte er ihn als sein rechtliches Kind an. Zweitens erfahren wir hier über Gott, Gott ist Liebe. Liebe kann definiert werden als der Wille zur Gemeinschaft. Wenn ich eine Person wirklich liebe, dann möchte ich mit dieser Person Gemeinschaft haben. Ich möchte ihr nahe sein, so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen. Und genau das ist Gottes Herzensanliegen. Wir lesen in den Evangelien eigentlich nicht, dass Jesus mit diesem Namen Immanuel angesprochen wurde. Aber wir sehen, genau das war sein Programm. Dieser Name zeigt das Programm des ewigen Gottes. Gott will mit jedem Menschen auf dieser Welt zusammen sein. Gemeinschaft haben, auch mit dir und mit mir. Er will eine Beziehung mit uns haben, durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist schon von Ewigkeit her sein Plan gewesen. Das ist schon vom Garten Eden her, wo die Beziehung zwischen Gott und Mensch durch die Sünde zerstört wurde. Sein Wunsch, sein Wille gewesen. Immanuel, Gott ist mit uns. Das gilt für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Sie haben diese Gemeinschaft mit Gott. Gott ist mit uns in Zeit und Ewigkeit. Er ist mit uns in dieser Zeit, auf dieser Erde, mitten in deinem Alltag, in deinen Sorgen, in deinen Problemen und Ängsten, in deinen Herausforderungen, auch in deinen Versuchungen und Verführungen, in deinen Verfolgungen. Er ist jeden Tag bei uns, hier auf der Erde. Und wir haben in Matthäus 28, Vers 20 diese wunderbare Zusage. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und er ist bei uns in Ewigkeit. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was bedeutet das für uns? Können wir heute, 2000 Jahre später, in unserem aufgeklärten und reichen Europa uns wirklich noch über das Wunder von Weihnachten freuen? Können wir darüber staunen? Oder sind wir vom Weihnachtstrubel mit all dieser Geschäftemacherei, die um uns herum ist, vielleicht schon eingelullt worden? Lassen wir uns durch die tausendfachen Nebensächlichkeiten ablenken? Sind wir so beschäftigt, dass uns der Kern dieses schönen Festes vielleicht etwas abhandengekommen ist? Denkt daran, Xmas ist nur eine billige Kopie von dem wahren Christmas. Von dem wahren, das von dem wahren Weihnachten ablenken will. Ihr Lieben, Gott wird Mensch in Raum und Zeit. Gott wurde Mensch in Raum und Zeit. Der ewige, allmächtige Gott kam auf diese Erde in einem kleinen, hilflosen Baby. Der Herr der Herrlichkeit, der Schöpfer des Universums in einer Futterkrippe. Unvorstellbar. Was für ein Wunder. Es zeigt seine unermesslich große Liebe zu uns Menschen, dass er das auf sich genommen hat. Lasst uns wieder neu darüber staunen, unseren wunderbaren Gott loben, ihn ehren, ihn preisen, für ihn leben, uns ihm ganz hingeben, wieder Tag für Tag. Lasst uns wieder neu darüber staunen. Wir können es nie ganz begreifen und doch gilt diese Zusage, wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Gott kommt zu uns, er will mit uns Menschen sein, in Zeit und Ewigkeit, für immer. Ihr Lieben, diese Zusage Gottes ist wunderbar, diese Hoffnung trägt durch, im Leben und im Sterben. Diese Hoffnung geht über den Tod hinaus, sie reicht in die Ewigkeit hinein. Immanuel, Gott ist mit uns. Ich fasse zusammen, Jesus Christus kam anders als erwartet auf diese Erde, nicht als Herrscher, sondern mit einem Spezialauftrag, uns Menschen von unseren Sünden zu erretten. Jesus, Gott will uns retten. Hast du dich schon von ihm retten lassen? Alle Menschen, die gerettet sind, die an Jesus Christus glauben, haben diese Gemeinschaft mit Gott. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott war in Jesus auf der Erde mit uns Menschen und er will auch in Ewigkeit mit uns sein. Jesus selbst hat das möglich gemacht. Durch sein Kommen, durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen. Ihr Lieben, lasst uns wieder neu über das Wunder von Weihnachten staunen, dafür dankbar sein, ihn loben, ihn anbeten. Und in dieser Haltung können wir wirklich fröhlich Weihnachten feiern. Amen.